HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Deutsche Produkte sind weltweit gefragt. Nicht umsonst belegt Deutschland seit langem schon einen Spitzenplatz unter den erfolgreichsten Exportnationen. Nicht ganz so weit vorne sind die Deutschen, wenn es darum geht, Neues zu wagen. Neue Unternehmen aufzubauen, die Arbeitsplätze schaffen und Steuern zahlen. Eine Ausnahme hierzulande ist Berlin, das neben London und Amsterdam zu einem Zentrum der Gründerszene geworden ist. Wie sieht es in Hessen aus? Gibt es auch hier Start-ups, die mit ihren Ideen viele Menschen begeistern können? Ja, die gibt es. Das ist unser Thema in Bilanz. Wir stellen einige Start-ups aus Hessen vor und wir reden mit den Gründern einer Hightech-Werkstatt in Frankfurt. Am Anfang stand das sichere Gefühl, dass eine Werkstatt ein guter Ort ist. Ein kreativer Ort, an dem Dinge entstehen können und an dem sich Freunde treffen. Und dann dachten sich Fabian Winopal und Tim Fleischer, sowas müsse es auch für jedermann geben, professionell auch für ambitionierte Projekte im großen Stil. Die beiden haben sich auf die Suche nach einer großen Fabrikhalle in Frankfurt gemacht und seit Mai dieses Jahres haben sie ihren eigenen Makerspace. Stefan Bücheler hat ihn besucht.
Tim Fleischer steht hinter dem offenen Stahltor in der weiten Fabrikhalle, da wo eine kleine Lounge aus Sesseln, einem Regal und einem Tisch aus Paletten signalisiert, reinkommen und wohlfühlen. Graue Schiebermütze, schwarzes T-Shirt, Jeans. Der junge Mann wirkt entspannt. Er hat's gemacht. Er ist Gründer. Er hat seine Idee Wirklichkeit werden lassen.
Man braucht eine Vision, würde ich sagen. Man braucht eine Vision und man braucht auch den Willen, neue Wege zu gehen. Und das gepaart mit einer extremen Leidensfähigkeit.
Seine Vision, das, was er sich mit einem Freund zusammen noch während des Studiums ausgedacht hat, ist hier im Frankfurter Osten Wirklichkeit geworden. 1700 Quadratmeter Fläche in einer alten Fabrikhalle, Platz für Werkstätten, Maschinen, eine Zwischenebene für Schreibtische, einen 3D-Drucker. Tims Vision ist ein Makerspace. Wie übersetze ich das eigentlich? Platz für Selbermacher?
Ich würde uns eigentlich eher als eine offene Fabrik bezeichnen, weil bei uns auch Kleinserienfertigung möglich ist.
Tim zeigt mir eine moderne CNC-Fräse zur Holzverarbeitung. Okay, das ist mehr als in einer Hobbywerkstatt steht. Also, die Idee ist jetzt, dass jeder, der will, hier Platz, Werkzeug und Maschinen für sein Projekt findet, oder?
Der springende und wichtigste Punkt dabei ist, dass wir Maschinen, die eigentlich normalerweise nur in der Industrie zu Hause sind, wie große CNC-Bearbeitungszentren wie eine Wasserstrahlschneidanlage, dass wir die einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Also, dass man wirklich herkommen kann als, egal was, sowohl als Schreiner, als Profi, als auch als Bürofachkraft und wirklich, ja, sich Träume verwirklichen kann.
Hier ist Platz für neue Start-ups. Sie können loslegen, ohne das ganz große Risiko zu gehen und zum Beispiel viel Geld in Maschinen zu investieren. Hier ist ein 3D-Drucker für Chris, der studiert Produktdesign und fertigt hier seine Modelle für die Semesterarbeit. Hier ist Platz für Tanja, die International Finance studiert, aber eigentlich viel lieber Möbel restauriert.
Also ich habe so richtig Bock drauf, wenn ich mir denke, so, boah, ich habe morgen frei, ich gehe zu Tatkraft, ich mache an meiner Kommode weiter. Mein Studium passt nicht zu mir. Ach so. Aber das hier ist so, macht mir mehr Spaß. Das wäre vielleicht auch was, wo ich mich beruflich eher sehen würde.
Tja, vielleicht wächst in der Tatkrafthalle hier ihr eigenes Start-up. Sie kann Kurse in Holzbearbeitung besuchen, sie kann selber machen und dazulernen. Wer wie sie den Platz, die Werkzeuge und das Netzwerk nutzen will, muss Mitglied werden und monatlich Beiträge zahlen. So soll sich die Vision von Tim Fleischer finanzieren. Und wie war das noch mit der Leidensfähigkeit? Ist das die Angst, dass etwas gewaltig schief geht, das dicke Bretter bohren in der Startphase, das 17 Stunden am Tag arbeiten, also die Selbstausbeutung?
Ja, was heißt Selbstausbeutung? Es ist die, wenn ich zurückblicke, das ist weil auf der einen Seite die entbehrungsreichste Zeit meines Lebens, aber auch die schönste und ich habe am meisten gelernt.
Wir reden später in dieser Sendung mit Fabian Winopal und Tim Fleischer und lassen uns das Konzept und die Idee hinter Tatkraft erklären. Sie hören hr-info Bilanz. HIEST, so nennt sich das Innovations- und Gründungszentrum an der TU Darmstadt. Es ist wie an den Hochschulen in Frankfurt, Gießen oder Kassel ein Brutkasten für Start-ups. Aus Darmstadt kommen vor allem technologiebasierte Unternehmensgründungen. Eine von ihnen heißt Wingcopter, baut Flugdrohnen und Stefan Bücheler berichtet, dass dieses Start-up das Potenzial zum Senkrechtstarter hat.
Also der ist jetzt scharf und jetzt kann ich gleich Gas geben.
Jonathan Hesselbart steht auf einem Feld bei Flörsheim, in der Hand eine Fernsteuerung, vor ihm der leuchtend gelbe Wingcopter auf dem Boden. Eine Flugdrohne. Aerodynamisch fließende Form, Glasfaser und Carbon, 1,80 Meter Spannweite und die Flügel erinnern in ihrer Form an die eines großen Vogels.
Jetzt startet er senkrecht.
Die vier Rotoren klingen wie ein zorniger Hornissenschwarm, Staub wirbelt auf und die Drohne hebt ab, steigt senkrecht. Dann schwenken die Rotoren um und der gelbe Wingcopter fliegt jetzt wie ein Flugzeug. Ganz schön schnell ist er und in 30 Meter Höhe wirkt das elegant. Die Kombination von Rotoren wie bei herkömmlichen Drohnen und Tragflächen, das macht den Darmstädter Flieger zu etwas Besonderem, sagt Ansgar Kadura.
Der Wingcopter 178 ist eben viel effizienter, weil er den Auftrieb nicht über die Rotorflächen bekommt, sondern über die Tragflächen. Die Effizienzsteigerung ist ungefähr der Faktor 10. Also während normale Drohnen 10 bis 20 Kilometer weit kommen, schaffen wir bis zu 100 Kilometer Reichweite. Und wir können wirklich 2 Stunden lang kreisen.
Ansgar Kadura, einer von 3 Gründern, schaut hoch zu seinem Fluggerät und lächelt zufrieden. 2 Stunden hält der Akku. 2 Stunden in der Luft, das ist viel mehr als herkömmliche Quadrocopter können. Der Wingcopter kann Kameras oder Sensoren tragen, Daten aus der Luft erfassen. Zum Beispiel mithilfe einer Multispektralkamera den Zustand von Pflanzen auf großen landwirtschaftlichen Flächen analysieren. Dann weiß der Farmer sehr genau, wo er düngen muss und wo nicht. Das kann Kosten sparen und die Nitratbelastung im Boden verringern. Die Drohne kann bis zu 2 Kilo Last transportieren. Und Ansgar Kadura erzählt, dass die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit das für ein Testprojekt in Afrika nutzen will.
In Tansania, in Mwanza, das ist so eine Stadt, eine relativ große Stadt, die hat auch ein Universitätsklinikum. Und von dort werden wir starten und eine Insel auf dem Viktoriasee über einen Zeitraum von 3 Monaten mit 500 Kilogramm Medikamenten versorgen.
Die Einsatzmöglichkeiten sind also vielfältig im professionellen Bereich, denn der Preis einer Drohne liegt bei 50.000 Euro. Zack, gelandet. Jonathan Hesselbart hat sein Baby wieder sicher runtergebracht. Der 31-Jährige hat Maschinenbau an der TU Darmstadt studiert, liebt das Modellfliegen und hat den Wingcopter noch während seines Studiums entwickelt. Zusammen mit seinen Mitgründern hat er in den letzten Jahren viel Zeit und viel Mühe in sein Startup gesteckt. Richtig viel.
Also ich habe tatsächlich mal 42 Stunden am Stück gearbeitet, 9 Stunden geschlafen, dann wieder 42 Stunden dran gehängt. Und das geht tatsächlich wirklich nur, wenn man einfach selber diesen Antrieb hat, dass man, ich pack das jetzt so irgendwie. Und ich glaube, irgendwie so ein Typ muss man sein.
Ja, ein Gründergen haben. Hesselbart hat's und jetzt will er mit seinen Partnern so richtig durchstarten. Wingcopter verkaufen, Mitarbeiter einstellen und nach Möglichkeit einen Investor finden, um schneller zu wachsen.
HR Info. Bilanz.
Wenn sich jemand viele Gedanken über etwas macht, was die wenigsten von uns interessiert, dann, ja, dann kann daraus sogar ein Start-up werden. Es war während seines Bauingenieurstudiums, als Pierre Büttner sich für die Infrastruktur unter der Erde, unter unseren Städten zu interessieren begann. Er machte sich Gedanken über ein Kanalnetz der Zukunft. Ein flexibles Netz, das Starkregen aufnehmen kann und auch mit wenig Wasser noch gut funktioniert. An der Justus-Liebig-Universität in Gießen fand der junge Mann professionelle Unterstützung für seine Gründung. Zusammen mit seiner Partnerin Ivana Risova wagt er jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit. Stefan Bücheler hat die beiden Jungunternehmer getroffen.
Was genau passiert, wenn wir fertig sind, darüber machen wir uns wenig Gedanken. Wohin das Abwasser verschwindet, interessiert nicht sonderlich, solange es einfach weg ist. Allerdings, allein in Frankfurt sind dafür 1600 Kilometer öffentliches Kanalnetz nötig. Viele Strecken sind alt und
es ist so, dass knapp 20% des deutschen Abwasserkanalnetzsystems sanierungsbedürftig ist.
Weiß Pierre Büttner, 29 Jahre Bauingenieur. Sein Professor hatte ihn während des Studiums auf die Probleme der Kanäle aufmerksam gemacht. 2014 hatte Pierre dann die Idee und jetzt will er zusammen mit seiner Partnerin Ivana Richova eine eigene Firma gründen.
VarioCan ist ein variables Kanalnetzsystem.
oder besser wäre VarioCan das Kanalnetz der Zukunft.
Und das wollen die beiden jetzt erproben, zur Marktreife bringen und natürlich auch verkaufen an Städte, Kreise, Abwasserverbände. Grundsätzlich ist VarioCan ein sehr solider Gummischlauch, der in das vorhandene Kanalrohr eingezogen werden kann. Der Vorteil, es muss nicht die ganze Strecke aufgebuddelt werden, wenn zum Beispiel mitten in der Stadt ein Rohr undicht geworden ist. Mit dieser Idee sind die beiden nicht alleine auf dem Markt, das gibt's schon. Interessant wird es aber beim Innenleben des Schlauchs.
Und der Gag hier dran ist, dass wir ein zusätzliches V-Profil haben. Und dieses V-Profil ist flexibel gestaltet.
Pierre hebt sein Modell auf den Tisch. Ein kurzes Stück Kanalrohr, innen ausgekleidet mit dem schwarzen Schlauch. Der Blick von vorne ins Rohr zeigt aber auch noch ein V in der unteren Hälfte, also ein V im O sozusagen. Und hier in diesem V fließt das Wasser, oder?
Genau, richtig. Das fließt hier im Sohlbereich. Wir können dadurch die Fließgeschwindigkeit erhöhen. Es treten weniger Ablagerungen auf. Der Kanal muss nicht so häufig gespült werden. Wenn das Abwasser entsprechend vom Pegel her steigt, erhöht sich der Druck auf diese beiden Kammern des V-Profils. Und diese Kammern geben dann unter der Last des Abwassers nach und vergrößern sich.
Das flexible Kanalsystem soll für den optimalen Abfluss sorgen. Eine schmale Rinne in Trockenzeiten oder, wenn wenig Menschen in der Stadt sind, viel Platz beim nächsten Starkregen. Ivana und Pierre suchen jetzt einen Hersteller für ihren Schlauch. Dann wollen sie ihn ausführlich testen. Es ist jetzt eine heiße Phase in ihrem Projekt, denn in den nächsten Wochen entscheidet sich, ob sie mit ihrem Startup in die Exist-Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums kommen. Die Mittel aus diesem Gründerprogramm würden es ihnen ermöglichen, noch einmal ein Jahr lang ihr Startup zu entwickeln.
Das ist auch das Wichtigste jetzt, dass wir die Zeit nochmal haben, uns wirklich um alles zu kümmern, weil wenn das nicht klappt, müssen wir arbeiten gehen und dann schiebt man das alles dann ein bisschen nach hinten.
Das wollen Sie aber nicht. Sie wollen jetzt loslegen.
Klar, da brennt man dann für eine Idee und da sind wir beide auch relativ risikobereit, das jetzt einfach zu probieren.
Ich glaube, ich bin dafür gemacht.
Sie hören H-Info Bilanz. Überzeugt von seiner Idee war auch ein Mann, der als Banker einen gut dotierten Posten aufgegeben hat, um ein Start-up zu gründen. Es ging um eine Geschäftsidee, von der sein Arbeitgeber nichts wissen wollte. Wenn dann noch ein bisschen positive Verrücktheit dazukommt, sagt Tim Tabe, dann ist es soweit. Vor 3 Jahren haben er und seine Mitstreiter es gewagt und ihr Fintech-Unternehmen gegründet. Inzwischen gibt der Erfolg den Gründern recht.
Wir haben einen neuen Kunden bekommen, wo wir kurzfristig einen Spezialauflieger für unseren eigenen Fuhrpark benötigt haben, der ungefähr 50.000 Euro gekostet hat.
Ein neuer Anhänger für die Spedition, damit die liefern kann, was der Kunde wünscht. Die Investition kostet 50.000 Euro, die Thomas Sommer von LD Logistik in Weinheim schnell braucht. Er geht nicht zu einer Bank, weil er fürchtet, dass die Kreditvergabe nach traditionellem Muster zu langwierig und zu kompliziert wird. Thomas Sommer geht online zu Credit Shelf. Credit Shelf?
Credit Shelf ist ein digitaler Marktplatz für Mittelstandskredite.
Sagt Dr. Tim Tabe, einer von 3 ehemaligen Bankern, die das Fintech-Unternehmen 2014 gegründet haben.
Wir haben irgendwann festgestellt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass das klassische Bankgeschäft immer noch so funktioniert wie vor 10 oder 20 Jahren, während sich rundherum die Welt ändert. Es muss doch für den Mittelständler möglich sein, auf einem digitalen Prozess einen Kredit zu bekommen und es muss doch für Investoren möglich sein, auf einem digitalen Prozess zu investieren.
Jetzt ist es möglich. Die Online-Plattform bringt Investoren und Kreditnehmer zusammen. Auf der einen Seite Mittelständler wie LD Logistik, auf der anderen Seite Stiftungen, Banken oder vermögende Privatpersonen. Tim Tabes Startup tritt als Vermittler auf und lässt sich das bezahlen. Für die Kreditnehmer werden am Ende 6-11% Zinsen fällig. Das klingt erstmal hoch. Aber es geht um unbesicherte Kredite, für die kein Haus und kein Grundstück als Sicherheit dienen. Muss. Ein Mittelständler mit bester Bonität kann sich bei seiner Bank eventuell günstiger refinanzieren. Für Durchschnittsunternehmer wird das schon schwieriger. Für alle aber gilt, Fintech ist deutlich schneller als traditionelle Bank und das kann entscheidend sein. Der Kern von Tabes Geschäftsidee ist ein schlanker, schneller Prozess. Die Vorauswahl der Kreditanfragen läuft automatisiert und sortiert sehr schnell aus, was nicht passt. Auch danach bei der eingehenden Prüfung der Projekte helfen Rechner und Programme.
Wir haben einen teilautomatisierten Kreditprozess, den wir ständig weiter verbessern mit dem Zweck der Effizienz. Also wir wollen die Analyse, die Zeit, die wir mit dem Projekt verbringen, nicht damit verbringen, Zahlen zu addieren, sondern tatsächlich zu analysieren und eine richtige Entscheidung zu treffen.
Ein persönlicher Kontakt mit den Kunden gehört allerdings immer auch noch dazu, sagt Tabe und er lächelt. Der Gründer erscheint ohne Sakko und ohne Krawatte. Das Business-Outfit hat er vor 3 Jahren abgelegt, als er seinen gut dotierten Job bei einer Großbank gekündigt hatte, um ein Fintech-Unternehmen zu starten.
Man braucht einen gewissen Grad an positiver Verrücktheit, glaube ich, um das zu tun. Aber ich habe es keinen Tag bereut, es macht unheimlichen Spaß.
Tabe sieht sich als Möglichmacher. So auch für die Spedition von Thomas Sommer. Die hat den Kredit bekommen, kann den Anhänger kaufen und den neuen Kunden beliefern.
Stefan Bücheler über das Startup Credit Shelf, das Kredite an mittelständische Unternehmen vermittelt. Phishing kommt von Fischen. Phishing, in der digitalen Welt mit PH geschrieben, beschreibt einen Angriff aus dem Netz, der auf Ihre Daten zielt. Der Angreifer angelt Daten, zum Beispiel Passwörter oder einen Kontozugang. Das Ganze können wir unter dem Begriff Cybercrime einordnen, aber sehr oft ist es immer noch ein Mensch, der in einem schwachen Moment überlistet und betrogen wird. Der Mensch als Schwachstelle. Das haben drei Darmstädter Gründer erkannt und bieten Hilfe an. Sie haben ein Cybersecurity-Startup gegründet. IT Seal heißt es, und Stefan Bücheler hat eine E-Mail von ihnen bekommen.
Eine Mail von Michael Wojcik. Wer ist das? Hallo, ich studiere an der TU München. Aktuell steht für mich die Masterarbeit auf dem Plan. Hä? Online-Fragebogen für meine Masterarbeit. Da ist ein Link. Oh, draufgeklickt und zack, reingefallen. Auf diesen Link hätte ich nicht klicken dürfen. Wäre das jetzt hier nicht eine Test-E-Mail, hätte ich jetzt schon ein fettes Problem, sagt Alex Weili von IT Seal.
Die E-Mail kommt ja von der TU München. Aber sie führt zu einer komplett anderen URL.
Das hätte ich merken können, wenn ich mir den Link erstmal in Ruhe angeschaut hätte. Aber ich habe in letzter Zeit so viel mit Studenten zu tun gehabt und der hier brauchte ja sogar meine Unterstützung, dachte ich. Zum Glück fließen jetzt gerade nicht meine Kontodaten und alle Passwörter ab, sondern auf dem Bildschirm baut sich eine Seite des Darmstädter Startups auf.
Also jetzt bist du auf eine Seite gelangt, die dich aufklärt, dass es jetzt alles nur ein Test war. Dir wird gezeigt, wo der Fehler in der E-Mail war und es werden dir Grundregeln an die Hand gegeben, wie du es wirklich erkennen kannst und wie du dich professionell verhältst.
Und jetzt habe ich Ihnen meinen Teachable Moment, auf den es die Darmstädter IT-Spezialisten abgesehen haben. Ich habe einen Fehler gemacht, bin erschrocken und jetzt gerade sehr empfänglich für die Tipps, die da online kommen. Diesen Moment und diese Tipps können Unternehmen buchen und so verdient das Darmstädter Startup sein Geld. Phishing Akademie heißt das Programm und das simuliert professionell gemachte Angriffe. Die Mails kommen ohne Vorwarnung auf den PC am Arbeitsplatz. Anti-Phishing-Training on the job, sagt Alex Weili.
Wir haben eine Software entwickelt, die solche Angriffe automatisiert simuliert und diese dann auch auswertet und dem Unternehmen, also wir haben uns auf Unternehmen spezialisiert, denen dann automatisiert die Daten und das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter anzeigt und die Lerneffekte auch der Mitarbeiter anzeigt.
Anonymisiert, versteht sich. Hinter der Idee der Phishing-Akademie steht die Erkenntnis, dass hinter allen Firewalls der Mensch Schwachstellen hat, die ein geschickter Angreifer nutzen kann. David Kelm von IT Seal erzählt, dass das bei vielen prominenten Hacks in letzter Zeit genauso gelaufen ist.
Relativ bekannt war der Hack bei Hillary Clinton, der Wahlkampfmanager im vergangenen Jahr, der gehackt wurde. Da gab es einfach eine E-Mail im Namen von Google, die ziemlich gut gemacht war. Hat der Wahlkampfmanager draufgeklickt und seine Login-Daten bei der gefälschten Google-Seite eingegeben und sie damit den Angreifern im Prinzip frei Haus geliefert.
Die Sensibilität für solche Angriffe wecken, Wachsamkeit schaffen, darum geht es in den Online-Schulungen der Darmstädter. Und die Idee kommt an. Schon ein Jahr nach der Gründung trägt sich das Startup. Inzwischen gibt es 8 Mitarbeiter und demnächst steht der Umzug in ein größeres Büro an.
HR Info. Bilanz.
Ein größeres Büro haben auch Fabian Winopall und Tim Fleischer in Frankfurt gefunden. Büro kann man es kaum nennen, denn es ist weit mehr. Genau genommen eine ehemalige Fabrikhalle. 1800 Quadratmeter groß. Seit Mai dieses Jahres haben sie ihren eigenen Makerspace, eine Art Hightech-Werkstatt, wie wir am Anfang der Sendung gehört haben. Tim Fleischer, was geht hier alles in dieser Halle?
Wir haben versucht, einen Maschinenpark oder auch Maschinen zusammenzusuchen, die die möglichst große Vielfalt der Fertigung ermöglichen. Das ist einmal 3D-Druck, es sind Lasercutter, es sind Laserscanner. Es ist eine Textilwerkstatt, die zur Lederverarbeitung, zum Nähen, zum Siebdrucken da ist. Wir haben eine Holzverarbeitung mit jeder klassischen Schreinermaschine, mit einem großen CNC-Bearbeitungszentrum. Also hier kann man wirklich auch in die Kleinserie einsteigen. Wir haben eine Schweiß-Metallwerkstatt auch zum Motorradschrauben, was eine Passion von uns beiden ist. Wie gesagt, mit Drehen, Fräsen, Senken. Wir haben einen großen Waterjet, der mehr oder weniger jedes Material schneiden kann, was man sich vorstellen kann. Man kann Stein, man kann Leder, man kann tatsächlich auch Verbundwerkstoffe, kann man alles schneiden.
Hier kann man alles machen. Ist das die Übersetzung von Makerspace, Fabian Winopall?
Grundsätzlich. Also ich meine, bei Makerspace geht es ja zum einen Teil um eine Art Philosophie, einfach loszulegen, sich ein Produkt zu überlegen oder irgendeine Art von Gewerk auszuüben. und zu gucken, wie weit man damit kommt und sich selbst Dinge zu erarbeiten und eben selbst machen und seinem Tatendrang walten zu lassen. Und zum anderen natürlich die Räumlichkeit, in der Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wie eben die Maschinen, wie eben unser Personal, das dabei hilft, sozusagen Maker-Träume zu verwirklichen. Und klar, also genau so ein Laden sind wir.
Was sind hier gerade für Macher tätig, Fabian Winopal?
Ein absolut bunt gemischtes Publikum haben wir im Moment. Also wir haben von Hobbyanwendern, die Wetten bauen, dann haben wir den einen oder anderen, die Wohnmobile umbauen. Da braucht man ja auch immer ganz viele verschiedene Werkstätten für. Dann haben wir ein paar Startups hier, die Produkte entwickeln und wir hoffen und glauben, dass es bald erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen werden. Wir haben den einen oder anderen Industriepartner hier, die tatsächlich gucken, wie kann man auf unseren Maschinen Prototypen bauen und sozusagen die eigene Fertigung und Entwicklung bei Tatkraft betreiben. Und dann haben wir eine Vielzahl, das ist im Moment eigentlich das Gros unserer Mitglieder, sind Industriedesigner, Designer, Grafikdesigner, also alle aus diesen kreativen Berufen, die hierher kommen und endlich ihre computeranimierten Modelle in die Wirklichkeit umsetzen.
Umsonst gibt es das nicht, Tim Fleischer. Wie finanziert sich das alles?
Wir sind eigentlich ein Fitnessstudio. Also ist genauso aufgebaut. Es gibt vorne eine kleine Saftbar, da kann man sich ein Getränk holen. Und bei uns gibt es halt keine Handelbank, sondern ein CNC-Bearbeitungszentrum. Der Mitgliedsbeitrag staffelt sich auch ein bisschen. Wir unterscheiden dazu zwischen Leuten, die hier hobbymäßig herkommen und Leuten, die wirklich professionell Geld hier verdienen, wo wir natürlich ein bisschen mehr Geld benötigen, weil wir davon ausgehen, dass natürlich der Maschinenverschleiß und auch die Aufhaltezeit wesentlich höher ist.
Ich habe eine Idee, habe aber nicht die Mittel für teure Maschinen und Equipment, fange hier mal an, probiere meine Geschäftsidee aus. Dafür ist dieses Angebot doch gut, oder?
Ja, absolut. Ich meine, das sieht man ja auch im Markt. Also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel sich die ganz großen Firmen im IT-Sektor anguckt, zum Beispiel Uber zum Beispiel, die besitzen keine Autos, ja. Es gibt unglaublich viele Firmen, die eben die Infrastruktur, die sie eigentlich am Ende verkaufen, vermieten oder verleasen, nicht besitzen, ja. Und wir sind eigentlich genau der gleiche Weg dafür. Man kann bei uns praktisch ein Unternehmen aufbauen, das Fertigung und auch Kleinserienfertigung betreibt, aber keine eigene Fabrik haben oder keine eigene Infrastruktur haben und keine Maschinen besitzen. Also bei uns kann man kommen, kann die relativ günstig mieten und hat damit eigentlich praktisch sein Risiko mehr oder weniger minimiert.
Sie beide sind Gründer, Tim Fleischer. Was ist die wichtigste Eigenschaft, um so etwas hochzuziehen?
Man braucht eine Vision. Und man braucht extrem viel Durchhaltevermögen. Unser Projekt hat ja auch eigentlich gestartet und wir haben uns vorgestellt, dass wir eine 400 Quadratmeter große Werkstatt mal aufmachen und Maschinen auf eBay zusammenkaufen. Haben dann im Zuge unserer Gründung gemerkt, dass der Bedarf viel größer ist, als wir dachten und dass auch wir professioneller werden müssen, dass wir wirklich auch aus reinem nur Basteln rauskommen. Wir wollen immer noch basteln, wir wollen immer noch auch kleine Sachen machen, aber wir haben auch gemerkt, dass große Anwendungen gefragt sind. Und die Anfangszeit hatten wir damals gedacht, wir machen die 3 Monate. Am Ende hat unsere Planungszeit, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert. Mit Finanzierung zusammenbekommen, mit eine Immobilie finden, mit Personal suchen, mit Maschinenkooperationen aufbauen. Und wir haben oft Situationen auch gehabt, wo wir zusammengesessen haben und gesagt haben, können wir noch weitermachen? Und das Gute ist, wenn man zu zweit ist, meistens hängt der eine durch und dann powert der andere weiter und sagt, hier komm, wir müssen das schaffen. Und ich glaube aber, ohne auch einem Durchhaltevermögen, was uns beiden gegeben ist, in irgendeiner Form, hätten wir das niemals geschafft.
Was waren die größten Hürden auf dem Weg bis hierhin, Herr Winopal?
Also auf jeden Fall war eins der schwierigsten, überhaupt diese Halle zu finden. Wir sind sicher 4 Monate durch Frankfurt gefahren und haben uns praktisch jede Industriehalle angeguckt, die wir irgendwo gesehen haben. Sämtliche, die man im Internet finden konnte und ganz, ganz viele, wo wir einfach vorbeigelaufen sind und gesehen haben, da ist vielleicht keine Nutzung und dann haben wir geklopft und haben gefragt, können wir da irgendwie rein, ja. Also das war auf jeden Fall eine der größten Hürden. Und dann logischerweise der ganze Ausbau, Umbauplanung, wie wollen wir das hier machen, wie passt das genau in diese Halle rein, so wie wir das gerne hätten, ja. Natürlich wäre es uns lieber gewesen, wenn das schneller gegangen wäre. Aber wir sind nicht dafür da. Wir kennen die Prozesse von denen nicht. Vielleicht ist das wirklich so kompliziert. Ja. Also insofern, das ist schon okay. Wir sind sehr, sehr offen empfangen worden dafür, dass da 2 Typen waren, die noch nie irgendwas umgebaut hatten und überhaupt keinen blassen Schimmer von dem hatten, was sie da taten. Ja. hat man uns eigentlich aufgenommen und super viele Tipps gegeben, uns weitergeholfen. Und ich glaube, vieles dafür, dass es so lange gedauert hat, war auch, dass wir einfach nicht genau wussten, was wir taten. Ja. So, und irgendwann haben wir uns dann einen guten Architekten gesucht und der hat uns dann so ein bisschen nach vorne katapultiert, weil der eben schon mehr wusste. Nee, und so haben wir das dann irgendwie alle zusammen hingekriegt. Und das, also sämtliche Ämter waren uns eine große Hilfe. Das sind wirklich Leute, die man ansprechen kann, wenn man da offen ist. Die geben einem die Antwort, die man braucht.
Soweit die Firmengründer Fabian Winopall und Tim Fleischer. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.